Mit Grüßen aus Moskau. Desinformation und die Destabilisierung der Demokratie. Das war der Titel einer Podiumsdiskussion am 20. April 2023 in Berlin. Eingeladen haben das Projekt Upgrade Democracy der Bertelsmann Stiftung und das Projekt Business Council for Democracy der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Berliner Stiftungswoche 2023 statt. Über die Risiken von Desinformation und wie man die Demokratie stärken kann, haben die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Hoffmann, die Osteuropa-Expertin Susanne Spahn sowie die Sozialpsychologin und CEMAS-Geschäftsführerin Pia Lamberti diskutiert. Moderiert wurde die Diskussion von Joscha Weber, Head of Fact-Checking der Deutschen Welle. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Danke, Kai Unzicker. Und damit herzlich willkommen zu unserer Diskussion. Mit Grüßen aus Moskau klingt so ein bisschen nach James-Bond-Film eigentlich. Aber in der Tat ist es ist ein sehr spannendes Thema. Desinformation und die Destabilisierung der Demokratie im Zuge des Ukraine-Krieges heißt es vollständig. Das Ganze ist eine Kooperation von Hertie-Stiftung und Bertelsmann-Stiftung. Das haben wir schon gehört. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an die beiden Stiftungen, dass sie dieses wichtige Thema setzen. Warum ist es wichtig? Wir haben es gerade schon gehört. Ganz aktuelle Studien zeigen das. Es gibt Erosion des Vertrauens und des Glaubens in Institutionen, wo man das früher nicht angenommen hätte. Es geht schließlich um das Grundsätzliche. Was ist echt? Und was ist falsch? Was können wir glauben in diesem Krieg? Welche Bilder, welchen Bildern können wir vertrauen, wenn wir sie sehen? Wie beeinflusst auch die Desinformation unsere Wahrnehmung von diesem Krieg und vielleicht auch unsere Position dadurch? Wenn absichtlich also Falschnachrichten gestreut werden mit dem Ziel, Schaden anzurichten, dann sprechen wir von Desinformation. Das war mir wichtig, dass wir da einfach nochmal grundsätzlich vom selben sprechen, bevor wir in die Diskussion starten. Welche Folgen kann Desinformation haben für die Gesellschaft und wie können sich Demokratien auch dagegen zur Wehr setzen? Das sind die Fragen, die ich gerne besprechen möchte mit Ihnen im Publikum später, aber vor allen Dingen natürlich mit unseren Panelistinnen. Herzlich willkommen bei uns. Zunächst möchte ich vorstellen Pia Lamberti, Sozialpsychologin und Geschäftsführerin von CEMAS. Herzlich willkommen.
Hallo.
Dann zu meiner Rechten Susanne Spahn, Journalistin und ausgewiesene Osteuropa-Expertin. Willkommen.
Hallo, danke schön.
Und zu guter Letzt Christiane Hoffmann, stellvertretende Leiterin des Bundespresseamtes. Herzlich willkommen. Frau Hoffmann, starten wir doch direkt mit Ihnen. Als stellvertretende Regierungssprecherin haben Sie es ja inzwischen immer häufiger mit Desinformation zu tun. Wie stark prägt dieses ja eigentlich nicht ganz neue Phänomen, aber inzwischen doch Phänomen, was in aller Munde ist, Ihren beruflichen Alltag?
Immer mehr, würde ich sagen. Das hat sich ja mit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine nochmal sehr verstärkt. Ganz konkret die Falscherzählungen, die über die Ukraine vor allen Dingen, aber auch über das gesamte Geschehen in Umlauf gebracht wurden, inwieweit die tatsächlich denen tatsächlich Glauben geschenkt wird, das beschäftigt uns seit dem 24. Februar des vergangenen Jahres besonders. Und dann ist aber das für uns natürlich auch immer eine Frage, wie stellen wir uns als Bundesregierung dazu auf? Das Thema Desinformation ist ja in verschiedenen Ressorts angesiedelt, federführend im Bundesinnenministerium, aber das Auswärtige Amt hat natürlich, gerade weil es sich sehr stark um ausländische Quellen handelt, damit auch viel zu tun. Wir als Bundespresseamt, also im Konkreten begegnet es mir und den Kollegen und dann fragen wir uns in der Struktur, was können wir tun und wie stellen wir uns auf?
Apropos Konkreten, gibt es Journalisten, die jetzt im Rahmen von Bundespressekonferenzen dann auch solche Gerüchte aufgreifen und direkt als Frage formulieren? Also trifft sie das Phänomen auch wortwörtlich dann als Fragestellung im Alltag?
In letzter Zeit eigentlich nicht mehr so viel. Am Anfang des Krieges war das durchaus häufiger der Fall. Wir sind ja nicht verantwortlich dafür, wer in der Bundespressekonferenz sitzt. Das wird ja von Journalisten organisiert. Aber ich nehme das auch so wahr, dass die Leitung der Bundespressekonferenz da also auch durchaus ein Bemühen hat, dass es in seriöse Medien sind, die dort vor allen Dingen vertreten sind.
Eins der zentralen Güter in der öffentlichen Wahrnehmung von jeder Regierung ist ja Vertrauen. Also von Vertrauen in das, was gesagt wird, Vertrauen in das, was beschlossen wird. Haben Sie bereits in Ihrer Zeit im Bundespresseamt erlebt, dass gezielte Desinformation dieses Vertrauen auch erfolgreich untergraben hat?
Also mein Eindruck ist nicht, dass ein großer Teil platten, plumpen russischen Desinformation oder Desinformationsnarrative in einem großen Teil der Bevölkerung geglaubt wird. Also, dass in der Ukraine nur Nazis leben und dass Russland einen Selbstverteidigungskrieg führt oder so. Diese Art von Narrativen werden auch nach unseren Erkenntnissen nur von einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung tatsächlich geglaubt. Was aber, glaube ich, wirklich viel beunruhigender ist, ist das, was hier auch schon gesagt wurde, dass ja eigentlich ein großer Teil dieser Desinformation darauf zielt, überhaupt den Glauben daran, dass es glaubwürdige Informationen gibt und dass es eine gemeinsame Wahrheit gibt, zu zerstören und diese Haltung, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich glauben soll, zu befördern. Und da ist es eben tatsächlich so, dass offenbar eine Mehrheit der Bevölkerung oft das Gefühl hat, da sind so viele Informationen, die sich alle widersprechen unterwegs. Und da weiß ich ja gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und dass die Menschen dann abschalten, dass es zu dieser sogenannten News Fatigue kommt. Und damit auch glaubwürdige Informationen mitentwertet werden.
Ein Problem, zu dem wir auf jeden Fall später auch nochmal kommen. Da waren ein paar Narrative dabei, Frau Lamberti, die Sie, glaube ich, aus Ihrer Arbeit ganz gut kennen, am CEMAS. CEMAS, ich sag's mal kurz, steht für Center for Monitoring, Analysis and Strategy. Sie erforschen dort ja als Psychologin, warum Menschen an vor allen Dingen Verschwörungstheorien und Erzählungen glauben und was auch dagegen hilft. Mich würde jetzt zunächst einmal interessieren, es gibt sowas ja schon sehr, sehr lange. Wahrscheinlich sind Verschwörungserzählungen so alt wie die Menschheit selbst. Funktionieren denn moderne Verschwörungstheorien und Erzählungen anders als frühere, die Menschheit schon kannte?
Verschwörungserzählungen, genau, die haben eine ganz lange Geschichte. Es gibt manche, die sagen, die gibt es, seitdem es Menschen in Gemeinschaften leben. Andere sagen, ne, das ist so ein Ding der Moderne. Aber zumindest, wir können uns darauf einigen, lange. So, wie lange ist dann, glaube ich, nochmal eine Streitfrage. Erfolgreich sind sie aus meiner Sicht, weil sie zum einen immer die gleichen Muster und Narrative bedienen. Die sind ja nicht so innovativ, ne? Also das, was während der Pest verbreitet wurde, unterscheidet sich jetzt nicht so gravierend von dem, was wir in der Corona-Pandemie gehört haben. Und gleichzeitig können die aber, obwohl die so quasi immer das Gleiche sind, sich auf jedes neue Thema draufsetzen. Und auch sind jetzt nicht wie so eine, weiß ich nicht, komplexe Ideologie, sondern das sind so ein Graune, so ein Andeuten. Und diese Kombination aus, das ist kulturell tradiert, das ist kulturell eingebettet und trotzdem aber irgendwie ganz, ganz neu immer und auf jedes Thema anwendbar, das macht es eben gefährlich und erfolgreich.
Wir in unserer Arbeit als Faktenchecker stellen immer fest, dass Desinformation besonders dann erfolgreich ist und große Zahlen an Reichweiten hervorruft, wenn es andockt an existierende Verschwörungstheorien. Warum ist das so?
Zum einen genau, einmal an existierende Verschwörungserzählungen, aber eben auch an so Halbwahrheiten, ne? So, also wenn was komplett absurd ist, also wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ne, es gibt Einhörner, wirklich, dann vielleicht glaubt mir ja eine Person, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ja eher nicht. Genau, also das heißt, man nimmt was irgendwie in der Realität irgendwo verankert ist, was vielleicht glaubwürdig klingt, und man arbeitet eben sehr gerne ja auch mit Verschwörungserzählungen. Putins Politik, und das kannst du nochmal besser beschreiben als ich, hat ja auch Verschwörungserzählungen nochmal viel stärker implementiert heutzutage. Die sind erfolgreich, weil zum einen erschafft man ein absolut Böses. Das braucht man, um dehumanisieren zu können. Und im Krieg passiert das ja eigentlich immer, dass die Gruppe, die angegriffen wird, dehumanisiert wird, bedeutet, ihr wird die Menschlichkeit abgesprochen. Also man hat dieses absolut Böse, das man erschafft. Man wertet sich selber als angeblicher Superheld auf, als das absolut Gute. Man sieht sich dann im Kampf dagegen. Und wie gesagt, das ist ja in der Regel jetzt nicht, weiß ich nicht, man muss nicht Geschichtsbücher wälzen, um an Verschwörung zu glauben, sondern das sind so die da oben, die machen das doch, die machen das im Verborgenen, im Geheimen. Und das ist eben was bei Menschen leider dann doch ganz gut funktioniert. Nicht bei der Mehrheit, auch in Deutschland nicht, oder beziehungsweise in Deutschland nicht bei der Mehrheit, aber die Gruppen sind ja trotzdem groß genug, um Schaden anzurichten. Und das finde ich wichtig. Es braucht nicht 70%, um gefährlich zu sein. Auch 10% oder 20% können gesellschaftlichen Schaden hervorrufen.
Über laute Minderheiten wollen wir auch gleich noch sprechen, vor allen Dingen im Netz. Zunächst einmal mal Susanne Spahn. Sie haben europäische Geschichte, Slawistik und Politikwissenschaft in Köln, aber ja auch in St. Petersburg studiert, gelten als ausgewiesene Osteuropa-Expertin, haben auch eine Studie russische Medien in Deutschland veröffentlicht. Darin haben Sie schon 2020 von einem russischen Informationskrieg gesprochen. Ich habe so den Eindruck, 2020 haben diesen als solchen in Deutschland kaum jemand wahrgenommen oder zumindest verstanden. Warum war das so? Warum hat kaum jemand von einem Informationskrieg gesprochen?
Ja, dazu muss ich erstmal ausführen, dass ich tatsächlich mich schon viel länger mit diesem Problem und diesen Informationskampagnen beschäftige. Also ich bin die Wissenschaftlerin, die tatsächlich am längsten und ausführlichsten dieses Thema hier behandelt hat, und zwar seit 2014, seit dem Start von RT.de, damals RT Deutsch, und Sputnik News, was ja unter dem Label SNA jetzt läuft, bin ich dabei, begleite die Arbeit kritisch mit meinen Studien, habe mittlerweile 6 dazu verfasst, und über den Informationskrieg habe ich schon 2014 geschrieben, weil eigentlich auch die Kampagne gegen die Ukraine schon 2014 begann. Also all die Narrative, die jetzt die Kolleginnen auch schon angeschnitten haben, sind nicht neu, absolut nicht, sind auch schon zahlreich widerlegt worden von kompetenten Kräften, Fact-Checking, Wissenschaftlern und anderen. Nichtsdestotrotz halten sie sich hartnäckig, einfach weil sie unheimliche Mobilisierungskraft besitzen. Und ich denke, hier bei uns in Deutschland hat man dieses Problem eben lange nicht ausreichend ernst genommen. Ich denke, dass die meisten tatsächlich jetzt erst 22 wach geworden sind mit diesem brutalen Angriffskrieg. Auch Putins brutale Angriffskriege sind ja an sich auch nichts Neues, wenn man an Tschetschenien, Syrien und Georgien jetzt denkt. Aber dadurch, dass es jetzt eben praktisch vor der EU ist, ja, lässt sich das nicht mehr verbergen. Und deshalb denke ich, das Problem ist schon seit 9 Jahren da. Die Narrative, die Kampagne, aber leider oder vielleicht zum Glück sind jetzt die meisten Leute aufgewacht. Und ich denke, die Narrative sind deshalb so erfolgreich, weil sie gerade mit verschiedenen Methoden arbeiten, zum Beispiel mit der Wiederholung. Dieses Narrativ von den Faschisten in der Ukraine. Eigentlich weiß jeder vernünftig, halbwegs gebildete Mensch, dass das nicht stimmt. Aber es wird ja auch eben immer sehr geschickt gearbeitet. Ja, historisch gesehen gab es ja zum Beispiel die Bandera-Leute. Da wird dann zum Beispiel mit der Verallgemeinerung gearbeitet, wenn dann zum Jahrestag von Bandera, sagen wir mal in Kiew oder Lviv, 100 Leute auf die Straße gehen, kommt dann ein großes Schild hier zu Ehren von der SS Galizien, schaut her, die ganze Ukraine ist von Faschisten besetzt. Und warum hat das Mobilisierungskraft, also hier in Deutschland, aber auch natürlich in Russland selber, weil da auch immer die Parallele dann gezogen wird zum großen Vaterländischen Krieg. Und wir haben ja damals schon siegreich gegen die Faschisten im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und auch so setzen wir unseren Kampf fort. Und man muss ja dann eben auch wissen, und deshalb sollte man dieses Narrativ mit den Faschisten nicht so leichtfertig glauben, weil letztendlich sich dieser Vorwurf ja auch an uns in Deutschland richtet. Also ich habe auch die inländischen Staatsmedien untersucht, und da werden regelmäßig deutsche Politiker, deutsche Journalisten als Faschisten bezeichnet. Waffenlieferung, da heißt es zum Beispiel faschistischen Haubitzen. Und Eine weitere Methode ist ja eben auch dann immer, die Fakten natürlich zu verzerren, zum Beispiel mit den Waffenlieferungen. Es gab ja Umfragen dazu. Ich meine, in Deutschland war das Meinungsbild so etwa Hälfte-Hälfte dafür und dagegen. Was hat dann die Chefredakteurin Margarita Simonian, also die von RT, die ich ja nun seit langer Zeit auch begleite, kritisch. Was hat sie daraus gemacht? 95% der Leute in Deutschland lehnen die Waffenlieferungen ab. Deutschland wird wieder von Faschisten regiert und Russland muss nun Berlin und Deutschland wieder befreien. Und das ist natürlich dann, das mobilisiert die Leute, also vor allem dann in Russland selber, gegen das Feindbild Westen. Und da sind wir dann beim nächsten Narrativ, das ja eben auch starke Mobilisierungskraft hat. Und das geht ja auch auf Stalin schon zurück, die Festung der Sowjetunion, die sich gegen den Westen rüsten muss, also von Feinden umzingelt. Das ist eben auch ein ganz altes Motiv und Narrativ, was eben unglaubliche Mobilisierungskraft einfach besitzt.
Ja, bleiben wir doch mal ganz kurz bei diesem Narrativ. Also ein Angriffskrieg umzudeuten als eine antifaschistische Verteidigungsaktion oder Spezialoperation militärischer Art, das ist ja das, was man nach innen, nach Russland hinein sendet. Aber was sendet man für Signale damit, zum Beispiel in Demokratien wie nach Deutschland? Sie haben es ja angesprochen, also ganz am Anfang war ja kaum Glaube vorhanden in diese Geschichte, die Putin ja zu Kriegsbeginn aufgetischt hat, dass man hier Faschisten jage und sie aus der Ukraine vertreiben wollte. Wie sieht das momentan und jetzt inzwischen aus nach über einem Jahr Krieg?
Ja, da bin ich ja immer sehr erfreut, dass ich die Studie von CEMAS zitieren kann bei meinen Veranstaltungen. Also ich bin ja auch in der Erwachsenenbildung aktiv. Und demnach zufolge von der Umfrage vom November unterstützen ja nun tatsächlich 40% der Befragten, 19 vollständig, 21 teilweise, dieses Narrativ, dass nun also die NATO und der Westen schuld sei an diesem Krieg, weil sie also Russland nun so bedrängt haben, dass es sich verteidigen musste. Immerhin 40%. Ich denke, das ist eine beachtliche Zahl. Und ich denke, es ist insofern so erfolgreich, weil letztendlich dieses Narrativ ja eben schon seit Jahren hier auch bedient worden ist durch die russischen Auslandsmedien und nicht nur die. Wichtig ist zu verstehen für den Erfolg dieser Desinformation, dass Russland im Laufe der Jahre ja ein ganzes Netzwerk aufgebaut hat. Also es ist ja schon lange nicht mehr nur RT.de und Sputnik, die hier aktiv sind, sondern ein ganzes Netzwerk. Allein RT hat ja diverse Tochtergesellschaften, die aktiv sind. Dann haben sich ehemalige Angestellte von RT selbstständig gemacht, wie Radionov mit Infrarot zum Beispiel. Also diese Gruppe, dann die Gruppe der Alternativmedien, linker und rechter Couleur, die da auch große Schnittmengen inhaltlicher und auch personeller Art, das habe ich auch untersucht, aufweisen. Dann haben wir diese ganzen Influencer im Internet, das wird auch immer wichtiger, zum Beispiel Alina Lipp, ich denke, die kennen auch viele mit ihrem Kanal Neues aus Russland. Dann auch immer wieder Politiker, muss man sagen, insbesondere aus den Parteien AfD und Die Linke, die vielleicht im ersten Satz den Angriffskrieg verurteilen, aber dann eben doch Verständnis zeigen für russische Positionen. Und so gibt es eben ein ganzes Netzwerk an Akteuren, die diese Inhalte unterstützen und verbreiten. Und das ist eben wichtig für den Erfolg hier.
Pierre Lamberti, jetzt ist die Studie ja gerade schon erwähnt worden. Da bin ich jetzt nochmal interessiert und muss nochmal nachfragen. Natürlich liegt der Verdacht nahe, dass eine solche hohe Zahl an Zustimmung oder teilweise Zustimmung irgendwas mit Desinformation zu tun haben könnte. Aber kann man das methodisch auch nachweisen?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so trivial, weil wir ja auch, also festzulegen, was eigentlich alles so an Desinformationsaktivitäten passiert und, also wenn wir das noch weiterfassen, Propagandaaktivitäten, ne, das ist ja das eine, ist falsche Dinge zu behaupten, aber dann vielleicht auch noch quasi, weiß ich nicht, pro-russische PR zu verbreiten, ne, das ist, macht das Ganze ja noch größer. Das endgültig zu bestimmen ist ja so gut wie unmöglich. Wir wissen das ja ganz oft nicht. Wir wissen auch ja ganz oft nicht, von wem kommt das denn eigentlich, wer bezahlt hier eigentlich wen. Insofern wie RT, da ist das relativ eindeutig, aber sobald das, ja, ne, ein bisschen weiter guckt, dann wird das gar nicht mehr so simpel. Dementsprechend zu sagen, das war jetzt ein Erfolg Russlands, das kann man nicht eindeutig bestimmen. Wir haben diese Veränderung, wir haben im April erhoben und wir haben dann ab Oktober nochmal Zahlen in bevölkerungsrepräsentativen Befragungen erhoben. Das haben wir auch monatlich wiederholt. Das ist jetzt aber noch nicht veröffentlicht. Das heißt, dieser Anstieg, den wir gesehen haben, auf eigentlich allen Aussagen, die wir abgefragt haben von April auf Oktober, der hat sich tatsächlich so verfangen. Und ich würde sagen, es ist zum einen sicherlich auch ein Erfolg von Desinformation, aber vielleicht auch von der Art und Weise, wie wir über diesen Krieg gesprochen haben, wie auch manchmal Gegensätze aufgemacht werden, die überhaupt keine Sinn. Also ich denke jetzt an Waffenlieferung versus Verhandlungen. Das ist aus meiner Sicht ist ein Gegensatz, der wird aber immer so dargestellt. Und das füttert das ja alles. Ne? Also nicht nur diese Trollfabriken, die es gibt, die vom Kreml direkt bezahlt werden, spielen hier mit rein, sondern ganz, ganz viele andere, die eben diese Narrative in die Welt tragen und salonfähig machen. Und da wird lange dran gearbeitet. Wenn wir jetzt an 2014 zurückdenken, hatten wir in Deutschland ja schon bereits die sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden, die sich da in verschiedensten Orten gezeigt haben. Und seitdem hat zum Beispiel RT ja immer mitgemischt, ob es jetzt Pegida war, Corona oder eben jetzt russischer Angriffskrieg. Da ist wirklich eine Infrastruktur da, die eben versucht, die Meinung zu beeinflussen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass eben gerade so diese Wirkungsfrage noch gar nicht gut beantwortet ist, auch wissenschaftlich noch nicht. Weil natürlich auch Russland Interesse daran hat, sehr wirkungsmächtig dazustehen. Also wir müssen, glaube ich, lernen, einen realistischen Blick auf diese Thematik zu bekommen, dass wir sehen, die Gefahr ist da. Dieses Bewusstsein haben wir mittlerweile mehr in der Gesellschaft. Das war vorher nicht so. Auch beim Thema Verschwörungserzählung war das ja nicht so richtig da. Aber dass wir es auch nicht sie mächtiger machen, als wir sind, sondern dass man daran arbeitet, eine resiliente, widerstandsfähige Gesellschaft zu haben, die halt eben sich nicht von Antidemokraten und ja Menschenfeinden so stark beeinflussen lässt.
War das zu Beginn, Frau Hoffmann, des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine tatsächlich so noch nicht der Fall, dass die deutsche Demokratie resilient und abwehrfähig gegen Desinformation aus Russland war?
Also der erste Fall von Desinformation, wo das auch ins Bewusstsein zumindest mal im politischen Berlin, aber auch zum ersten Mal so ein bisschen in breitere Schichten gegangen ist, war dieser sogenannte Fall Lisa. Und wenn ich mich recht erinnere, war das 2014. Ne? 2016 war das. Dieses Mädchen mit einem russischen Hintergrund, das angeblich entführt worden war von Migranten und dann sich so als eine etwas verwirrte Teenagerin herausstellte, die einfach mal nachts nicht zu Hause gewesen war. Und das ging dann ja bis zum russischen Außenminister hoch. Damals habe ich auch als Journalistin über den Fall eine Spiegelgeschichte geschrieben und das auch eingebettet in diesen Kontext der damals ja schon erklärten Politik Russlands, dieses Informationsfeld auch als Kampffeld zu nutzen. Das gehörte damals schon zur Militärdoktrin. Also genau wie Sie sagen, es war im Grunde alles schon da. Man hat diese Mechanismen gesehen. Sie waren dann nur in den darauf folgenden Jahren nicht mehr so aktuell und nicht so wirkmächtig. Aber letztlich haben wir es sowohl in der Flüchtlingsthematik als auch in der Corona-Thematik schon auch gesehen. Immer wieder Narrative, die darauf abzielen, Diskussionen innerhalb der demokratischen Gesellschaft umzudeuten in gespaltene Gesellschaften, in Polarisierungen und letztlich Berichte über eine Verelendung in Deutschland und in Europa, die das Vertrauen in die Demokratie erschüttern sollten. Aber ich glaube eben, so wie der Krieg ja in vielem eine neue Dimension für uns geschaffen hat und vieles verändert hat, ist es halt auch in diesem Informationsfeld nochmal passiert. Und für uns, also ich persönlich finde das, was Sie gesagt haben, nämlich die Art und Weise, wie Geschichte instrumentalisiert wird, gerade in Russland, wahnsinnig interessant. Ich bin ja auch Slawistin ursprünglich mal gewesen und schon in der Sowjetunion war der Zweite Weltkrieg, also der große Vaterländische Krieg, letztlich die letzte Legitimitätsressource des Regimes, die auch genauso benutzt wurden. Je brüchiger diese diese sozialistische Ordnung wurde, umso größer wurden die Denkmäler für den Zweiten Weltkrieg. Und das deshalb verwundert es nicht, dass das jetzt genauso wieder als Mobilisierung von Gemeinschaftsgefühl benutzt wird und dass es auch immer noch funktioniert. Aber für uns aus der Regierungsperspektive sind hier in Deutschland andere Erzählungen virulent, und zwar die darauf zielen, die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben. Also die Sanktionen wirken ja überhaupt nicht. Die Sanktionen treffen ja uns viel stärker, als sie Russland treffen. Warum sollen wir frieren? Das ist jetzt ja nicht eingetreten, aber das war so im Herbst, ne? Frieren für die Ukraine. Und die Ukraine kann den Krieg ja sowieso nicht gewinnen. Und dann das, was Sie gesagt haben, Verhandlungen kontra Unterstützung für die Ukraine, als seien das Gegensätze. Das sind die Erzählungen, die ich als für wirklich problematisch ansehe.
Wir waren ja eben schon bei der Wirkung von solchen Botschaften. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel Frieren für die Ukraine aufnehmen, da erinnern sich sicherlich einige davon. Es gab Social-Media-Videos, die geteilt worden sind rund um die Weihnachtszeit, wie Deutschland bibbernd im eigenen Wohnzimmer
Winter vor dem, is coming.
Winter is coming sitzt. Sind solche Botschaften wirksam aus Ihrer Sicht? Haben diese Botschaften etwas im politischen Diskurs in diesem Land verändert?
Also, ich meine, Frau Lamberti hat es ja nachgewiesen, dass sie wirksam sind und eben gerade in diesem Andocken an bestehende Ängste oder in diesem Benutzen von Halbwahrheiten, Sie haben es ja gesagt. Also wenn man es das, was vollkommen erfunden ist, wirkt nicht. Aber es gibt ja so viele Graubereiche und Interpretationsbereiche und dort wird ja sehr geschickt angedockt. Also insofern es hat eine Wirkung, aber ich wäre auch vorsichtig, das in der Wirkung zu überschätzen. Auch das zeigen ja die Zahlen, dass wir gerade in Deutschland immer noch eine relativ breite Schicht des gesunden Menschenverstands, will ich mal sagen, haben, die auch ein hohes Bewusstsein dafür hat, dass es diese Desinformationen gibt. Also das zeigen auch die Umfragen, dass viele Menschen Desinformationen fürchten und damit sich ja auf eine Art schon auch etwas dagegen immunisieren. Und das ist auch für uns natürlich Ziel unserer Politik, aufzuklären und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man hinterfragen muss, dass man immer gucken muss, wer erzählt etwas, warum, was ist die Quelle und wo ist der nächste Faktenchecker, den ich fragen kann, ob das wirklich stimmt.
Mhm. Ja. Frau Lamberti, wir haben ja schon über jetzt verschiedene Narrative und Beispiele gesprochen aus dem Ukraine-Krieg. Welche fallen Ihnen ein, die angeknüpft haben an schon vor dem Krieg existierende Verschwörungserzählungen? Gab es da welche, die das erfolgreich getan haben, da anzudocken?
Also was es ja auch immer wieder gab, ist Hetze gegen Geflüchtete oder Stimmungsmache gegen ukrainische Geflüchtete, die verbreitet wurde. Es gab ja so einen Nachfolgefall, das Fall Lisas, dass angeblich ein junger russischer Mann von UkrainerInnen getötet worden sei. Stimmte nicht, wurde versucht zu verbreiten. Dann gab es ein Statement durch die Polizei. Dann wurde das tatsächlich zurückgenommen, auch auf Telegram, hat zum Glück nicht die Reichweite gehabt, die es hätte haben können. Es gab aber mehrfach solche Versuche, dass eben behauptet wurde, Ukrainerinnen hätten versucht, eine russische Flagge anzuzünden und dann wäre das ganze Haus abgebrannt. Also dass man eben die Solidarität nicht nur auf einem, ja, in Bezug auf den Krieg selber versucht zu untergraben, sondern eben auch einen Keil Unfrieden in die Gesellschaft zu bringen, was die Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine angeht. Und das ist ja auch eine Methode, die schon länger auch von russischer Propaganda genutzt und erprobt wird, eben mit unterschiedlichen geflüchteten Gruppen von vorher. Das hat sich da jetzt auch nochmal so durchgezogen und findet ja auch Verbreitung in der Gesellschaft, wenn man so an das Stichwort Sozialtourismus denkt. Und Flixbusse, dass durchaus das nicht nur im radikalen Raum verbleibt, sondern in gesellschaftliche Diskurse vordringt. Und ich glaube, wenn wir uns so Zahlen wie unsere angucken, gucken wir ja immer auf eine Gesamtgesellschaft, ne? Und da kann man sagen, ja, es ist, wir sind vielleicht nicht in einem ganz dramatischen Bereich, aber wenn wir dann in verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen oder Milieus schauen, dann sieht das ja vielleicht schon mal wieder anders aus. Also die Mobilisierung gegen Geflüchtete, die ist nicht weg. Nur weil eben gerade kaum noch über Proteste berichtet wird, bedeutet das nicht, dass nicht auf die Straße gegangen wird. Und gerade in Ostdeutschland, da haben wir jede Woche immer noch Proteste. Das ist ein radikaler, harter Kern. Es gibt zunehmend wieder flüchtlingsfeindliche Gewalt in Deutschland. Da gab es letztes Jahr das erste Mal wieder einen Anstieg. Also das sind Themen, die stehen ja in Interaktion. Also erst kommt die Sprache und dann kommt irgendwann die Tat. Und ich glaube, da darf man nicht nur auf Gesamtzahlen gucken, sondern eben muss schauen, wo sind vulnerable Gruppen oder beziehungsweise in dem Fall, wo sind Gruppen, die das dankbar aufgreifen und diese Desinformationskampagnen als für sich nutzen, um eben die eigenen Feindbilder weiter zu stärken und dann irgendwann auch leider zur Tat zu schreiten.
Das Beispiel ukrainische Geflüchtete ist ja ein ganz gutes, weil es auf allen Ebenen bespielt worden ist von verschiedenen Akteuren der Desinformation. Was ist Ihrer Meinung nach, Sie haben ja schon die Wirkung erwähnt, dass es da ganz konkrete Vorfälle inzwischen auch gibt. Was ist Ihrer Meinung nach dort das Erfolgreiche der Desinformation aus Russland? Warum verfängt gerade das Thema ukrainische Geflüchtete so stark in Deutschland oder in manchen Teilen Deutschlands?
Genau, das ist ja leider eine Dynamik, die sich schon immer zeigt. Wenn die Zahlen von Geflüchteten zunehmen, gibt es mehr Debatten, die rassistisch konnotiert sind. Es gibt mehr Debatten auch vor Ort. Das kriegt man dann vielleicht in Berlin nicht so doll immer mit, aber in kleineren Orten, wo es dann darum geht, zu verhindern, dass Unterkünfte gebaut werden. Und das ist ja genau diese Wechselwirkung. Es gibt Ressentiments, die sind schon da, die werden dann eben nochmal aktiviert und verstärkt über die Desinformation. Die muss halt auf irgendwas zurückgreifen, ne? Also diese ganzen Anti-NATO-Sachen, die kommen ja auch nicht, wenn die verbreitet werden, dann kommt das ja nicht aus dem Nichts, sondern es geht um Anti-Amerikanismus, der schon lange in der Gesellschaft drinsteckt, der in gewissen gesellschaftlichen Gruppen besonders stark ist. Und der wird dann eben genutzt und wird versucht zu verstärken. Das ist so dieser ideologische Teil der Desinformation. Dann haben wir den, in dem es einfach nur um Chaos geht, um Unordnung, um Verunsicherung, ne? Die verbreitet wird. Also da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, so ein Blick drauf zu haben, dass das unterschiedliche Ziele sein können, je nachdem, was da passiert. Und wie gesagt, dass es auch immer nicht so ganz klar ist, also wer mit welchem Ziel was macht. Aber das Ziel, das übergeordnete Ziel ist halt immer, Demokratien anzugreifen und zu schwächen. So, und die Wege dahin sind unterschiedlich.
Susanne Spahn, wer macht was? Das ist eine gute Überleitung zu den Akteuren und dem Blick nach Russland. Sie haben ja eben schon ein paar der Akteure angesprochen, wie viele es da tatsächlich auch gibt. Ich finde immer spannend die Frage, warum wird das eigentlich geglaubt, wenn sich zum Beispiel nach den Gräuel von Butscha ein Verteidigungsministerium hinstellt und sagt, nicht ein einziger Zivilist ist in Butscha zu Schaden gekommen. Wieso, glauben Sie, ist es möglich, dass die russische Gesellschaft solche ja auch relativ plumpen Lügen annimmt und wahrnimmt?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, auf die ich jetzt auch so eindeutig nicht antworten kann. Also ich glaube auch nicht, dass nun alle auf diese Lügen so hereinfallen. Also ich denke insbesondere in den größeren Städten, auch in Russland, gibt es eine gebildete Mittelschicht, die auch unabhängige Medien nach wie vor nutzt. Also es ist zwar erschwert, aber über VPN ja auch immer noch möglich und die auch im Ausland waren. Also die nehmen jetzt, sagen wir mal, da nicht jede Lüge ab, denke ich mal. Also ich sehe das kritisch eben bei den Leuten eher in ländlichen Regionen oder bei den kleinen und mittleren Städten, vor allem bei jenen, die eben hauptsächlich nur Fernsehen schauen, und da ist es ja bekannt, dass die großen Fernsehsender staatlich kontrolliert sind. Es gibt die wöchentlichen Sitzungen in der russischen Präsidialadministration unter Leitung von Alexei Gromow, der dann die wichtigsten Chefredakteure einlädt. Auch Margarita Simonyan ist dabei und da die Richtlinien dann bespricht. Also es ist ja alles kontrolliert und gesteuert, und insofern sehe ich das kritisch für die Leute, die halt wirklich nur Fernsehen sehen. Und jeder, der in Russland war, wird ja auch sehen, dass da die Fernsehgewohnheiten ganz anders sind als hier. Also da läuft dann das TV oft irgendwie auch beim Essen hinterher, so im Hintergrund. Also eigentlich gibt's überall Fernsehen, wo man da ist, im Café oder zu Hause. Und insofern, sagen wir mal, selbst wenn man jetzt nicht so komplett hinhört, bekommt man das ja dann doch vielleicht irgendwie so, diese Berieselung. Und ja, und das ist eben dieses Brainwashing, und das wirkt dann eben. Also ich denke so, die Masse macht's, also plumpe, wie es sich anhört, die ständige Wiederholung, und die Masse macht's, ja.
Kritische Gegenstimmen sind natürlich mit Blick auf die Gesetzeslage, die es inzwischen in Russland gibt, dann eher selten, was das betrifft.
Ja, natürlich. Ich denke, die meisten haben davon gehört und gelesen, von diesem Gesetz, dass es verbietet, sogenannte Fake News über die russische Armee zu verbreiten. Dazu gehört ja allein, den Krieg bei Namen zu nennen. Das war ja letztendlich auch der Grund, warum die letzten unabhängigen Medien ins Ausland gegangen sind, wie Novaya Gazeta zum Beispiel oder Echo Moskwy. Einige bekannte Oppositionspolitiker wie Ilya Yashin sind deshalb ins Gefängnis gekommen. Also es sind ja drakonische Strafen, bis 15 Jahre Haft oder hohe Geldstrafen. Und da muss man sich natürlich dann gut überlegen, ob man da sich kritisch äußert. Und ich denke, das werden die meisten vermeiden, zumindest in der Öffentlichkeit. Und insbesondere, wenn man jetzt Staatsbediensteter ist, da ist man, das nennt sich ja in Russland administrative Ressource, da ist man ja dann sowieso durchkontrolliert. Also da wird man auch zum Wählen geschickt, dass man dann Jedina Rossiya wählt, also die Einheitspartei. Also da ist jetzt Kritik in der Öffentlichkeit schon sehr schwierig. Im Gegenteil, auch die Zustimmung wird ja auch organisiert. Das muss man ja eigentlich auch verstehen, dass diese Jubelfeiern zum Beispiel, als da die neuen Gebiete annektiert worden sind auf dem Roten Platz. Das war auch alles durchorganisiert. Da mussten dann die Lehrer und die Ärzte und alle, die da auf dem Staatssektor tätig sind, die werden dann da abgeordnet und müssen dann da erscheinen. Ja, also genauso wird auch die Zustimmung organisiert und kontrolliert.
Aber es ist ja schon so, dass auch die Umfragen zeigen, selbst wenn die jetzt nicht ganz unabhängig möglich sind, aber es gibt ja doch recht gute Umfragen aus Russland, dass tatsächlich die Zustimmung zu Putin und auch zum Krieg sehr hoch ist. Also und ich muss schon sagen, für jemanden, der in den 90er Jahren auch in Russland gelebt hat, mich erstaunt es schon. Ich hätte es praktisch nicht für möglich gehalten, dass es nochmal möglich ist, eine Gesellschaft mit Propaganda so stark in eine Richtung zu streamlinen. Also und nach allem, was ich auch aus sozusagen allen möglichen Zusammenhängen höre, geht das ja doch auch durch alle Bildungsschichten, dass letztlich das geglaubt wird, dass eben die Familien ja zerbrechen, dass die Menschen, die nicht in Russland leben, mit dem Teil ihrer Familie in Russland nicht mehr kommunizieren können, und dass es wirklich wie ein Brainwashing ist, das offenbar auch angenommen wird. Und also ich das ist schon erschreckend, das Ausmaß, in dem das funktioniert. Und ich kann mir das natürlich intellektuell erklären als eine Gesellschaft, die nur eine sehr kurze demokratische, aufklärerische Tradition hat und auch als ein Land, das eben letztlich das versäumt hat, sich mit seiner Geschichte zu beschäftigen. Ich glaube, dass da wirklich auch ein Schlüssel liegt, dass diese Ansätze, die er vor allen Dingen Memorial betrieben hat und andere in Russland sich mit der sowjetischen und der stalinistischen Geschichte wirklich auseinanderzusetzen, dann eben letztlich zu kurz und waren und nicht tief genug auch in die Gesellschaft gingen, sodass Putin dort jetzt eigentlich wieder anknüpfen kann. Ich kann mir das intellektuell erklären, ich finde es trotzdem immer noch erschreckend.
Ja. Was kann man aus dem Westen heraus überhaupt tun, um die Propaganda ins Innere nach Russland hinein zu begrenzen? Haben Sie da eine Idee? Haben Sie einen Vorschlag?
Also die Möglichkeiten sind wirklich begrenzt. Natürlich kann man versuchen, also das, was mit VPN möglich ist, also immer wieder noch Informationskanäle zu eröffnen, in denen die tatsächliche Realität dargestellt wird. Aber letztlich hängt es auch davon ab, ob die Menschen in Russland das nutzen wollen und sich dem überhaupt öffnen wollen. Und das sind, dann verbinden sich damit ja sehr schwierige Fragestellungen. Also wenn man als Russe in Russland heute annimmt, dass das ein verbrecherischer Krieg ist, was folgt dann eigentlich für mich persönlich daraus? Also damit sind ja da steht vieles dem im Wege, dieser Wahrheit überhaupt ins Gesicht sehen zu wollen.
Kampf um Wahrheit ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Es wird, wenn wir über Desinformation im Ukraine-Krieg sprechen, eigentlich fast immer bei uns im Westen über russische Desinformation gesprochen. Frau Lamberti, haben Sie auch Beispiele und Erkenntnisse gesammelt zu möglichen ukrainischen Desinformationskampagnen?
Also wir haben keine Belege dazu gesammelt. Also natürlich verbreiten auch die Ukraine sicherlich Sachen aus ihrer Perspektive heraus. Das ist aber nichts, was man in irgendeiner Weise, und das haben sie auch nicht gemacht, aber ich mach's nochmal klar, auf eine Ebene stellen sollte. Weil wir es bei, also Russland einfach sehr lange schon strategisch und experimentell versucht, nicht, also die eigene Macht auch eben über Narrative, über Propaganda weiter auszubauen. Das macht, die imperialen Bestrebungen hat die Ukraine nicht. Sie versucht sich selber zu retten und die kämpft für ihre Existenz. Also dementsprechend bei aller Schwierigkeit, die sicherlich auch Journalisten haben, unabhängig im Krieg zu berichten und Dinge zu überprüfen, ist das nichts, was man nur ansatzweise irgendwie gleichsetzen kann. Da wären dann sicherlich andere Länder, auf die man eher nochmal gucken sollte. Und das finde ich, ist auch mal so ein Punkt, wenn wir über Desinformation sprechen, sprechen wir meistens über andere Länder, verbreiten Dinge in Deutschland oder Land X. Mhm. Aber Desinformation wird ja nicht nur von außen verbreitet, sondern eben, und das hat sie vorhin auch schon mal gesagt, auch von innen, durch Rechtsextreme beispielsweise, die ja ganz stark mit Desinformationskampagnen auch arbeiten, mit Stimmungsmache, wenn wir eben diesen Begriff als eine absichtliche Verbreitung von Falschnachrichten auch verstehen. Also auch aus dem verschwörungsideologischen Milieu haben wir das. Es geht halt um Informationsmanipulation und das ist sicherlich nicht nur was Russland tut. Die stecken da viel Geld rein und haben ein großes Interesse dran, aber solche Kampagnen sehen wir ja auch, wie gesagt, China macht es und nicht nur die.
Welche Verbindungen gibt es da, die bekannt sind zwischen Akteuren im Inland und Narrativen bzw. Desinformationen aus dem Ausland?
Also fängt ja an bei einer Alina Lipp, die in Deutschland groß geworden ist und jetzt nicht mehr hier lebt. Die AfD fällt ja immer wieder auf als unabhängiger Wahlbeobachter in den russisch annektierten Gebieten, dass da eben Beziehungen da sind, dass da Gelder da sind. Es gibt Vereine, die in Deutschland aktiv sind, die eben, wie gesagt, ne, nicht nur Desinformation im Sinne von ich poste was Falsches im Internet, sondern die ja wirklich Propagandaarbeit auch machen. Die versuchen eben so zu tun, als wäre eben das, was die Taten Russlands und die Taten der Ukraine auf einer gleichen Ebene anzusiedeln oder eben eigentlich die Ukraine der Täter. Und das ist ja auch schon ein Problem, wenn wir eben die Perspektive für die Gräueltaten verlieren. Also da gibt es mannigfaltige Aktionen. Ich denke auch, ehrlich gesagt, wenn wir über Nord Stream 2 sollten wir nochmal sehr kritisch sprechen und die Aktivitäten darum. Da ging es ja auch eben darum, Russland als Handelspartner darzustellen. Also das reicht, wie gesagt, deutlich weiter als Treufabriken. Da ist eine grundlegende Idee dahinter, die russische Welt größer werden zu lassen. Und das versucht man jetzt auf der geografischen Ebene, aber das wird natürlich ideologisch schon lange auch vorbereitet. Und das ist ja auch nichts Neues tatsächlich.
Ist das, Susanne Spahn, was wir jetzt gerade erleben, tatsächlich ein von langer Hand geplanter Desinformationskrieg, der jetzt aufsattelt auf Dinge, die man in der Vergangenheit vielleicht schon gesetzt hat als Narrative?
Ja, ich denke, das ist lange Zeit vorher schon geplant worden. Spätestens waren die Konzepte 2013, lagen die in den Schubladen. 2014 wurde das dann implementiert mit dieser großen Kampagne Sputnik International, wo eben Dmitri Kiselyov da auch publikumswirksam das angekündigt hat, jetzt medial, global aktiv zu werden. Ja, sicher, das wurde geplant und man muss ja eben auch wissen, dass der Informationskrieg nur ein Element ist dieser hybriden Kriegsführung. Und der hat ja ganz viele verschiedene Facetten und federführend war da Wladislav Surkov, ein ehemals hochrangiger Beamter, ist eigentlich auch sehr bekannt in Deutschland, denke ich, als Vater der sogenannten gelenkten Demokratie. Und der hat dann aber später auch federführend den hybriden Krieg in der Ukraine zum Beispiel organisiert. Und 2014, 2015, also ich habe da Quellen analysiert, die das bestätigen, war Surkov in Donbass mit den Separatisten aktiv, da gibt's auch gemeinsame Fotos, wo er eigentlich schon mal dieses Feld der hybriden Kriegsführung in der Praxis, ich sag mal so böse, trainiert hat, ja. Was dann nachher, nein, dann hier im Westen dann noch fortgesetzt worden ist. Und diese Elemente wurden da schon, sagen wir mal, ganz erfolgreich dann implementiert, wie natürlich Informationskrieg, militärische Aktionen, auch Spionage natürlich, dann auch immer wieder ganz wichtig, Kooptierung der fremden Eliten. Und da sind wir beim Stichwort Schröder. Ich denke, dass das auch Frau Lamberti angedeutet hat, dass es ganz wichtig ist, für die russische Kriegsführung die fremden Eliten zu kooptieren. Und das ist ja ganz interessant. Durch den Krieg sind ja viele jetzt nach Deutschland gekommen. Und zufällig habe ich einen Mitarbeiter Surkovs getroffen, der mir genau erzählt hat, wie er, also er war auch selber für Surkov aktiv, und zwar in Georgien. Da gibt es ja auch die abtrünnigen Provinzen, Abchasien und Nordossetien. Also er war für Abchasien zuständig und er sagt, er habe mit Surkov Listen erstellt, welche Personen da bedacht werden geldmäßig, monatlich, jährlich oder wie auch immer. Und er sagt, ja, manche sind so reich, die brauchen das Geld nicht, da gibt's dann andere Dienstleistungen, so Privilegien. Und das ist eben ein durchdachtes System gewesen. Ja, und Surkov war da federführend beteiligt an der Entwicklung. Es wurde dann schon mal in der Ukraine, sag ich mal, doch recht perfekt ausgeführt. Und in Deutschland kommen ja eben auch Elemente hier zum Tragen. Eben keine militärische Angriff, Gott sei Dank nicht. Aber davon wird ja auch fabuliert, wenn man jetzt die Inlands-Talkshows sieht. Da wird ja offen darüber geredet, Polen in die Steinzeit zurückzuverwandeln. Und offen gesagt, nein, wir werden im Westen nicht stoppen. Und dann erinnere ich an Putins Ausspruch, der ja auch überall zu lesen ist auf Plakaten. Granice Rossii ne ginie zakanchivatsya. Die Grenzen Russlands enden nirgendwo. Wo. Mhm. Und da weiß dann keiner, wo ist überhaupt die Grenze Russlands in diesem imperialen Verständnis von der russischen Welt, wo dann ja alle Russischsprachigen einbezogen sind. Und wir haben auch etwa 3 Millionen Russischsprachige hier in Deutschland. Denke ich, sind wir da auf jeden Fall auch politisch da natürlich sehr interessant. Und diese russischsprachige Minderheit wird auch angesprochen, medial auch über die Medien. Und ich denke, dass wir da hier noch sensibler sein müssen, dass es alles nach Plan verläuft, dass hier auch bestimmte Elemente aktiv angewandt werden, wie Kooptierung der Eliten zum Beispiel, sehr erfolgreich, Stichwort Schröder, und der Informationskrieg ebenso. Und das Ganze hat ja Strategie. Ich beobachte das ja wirklich, wie gesagt, seit 9 Jahren. Und systematisch werden Krisen genutzt, um hier die Demokratie anzugreifen, das System schlecht darzustellen, und dazu sind ja dann die Handlanger von links und rechts auch gut, weil die ja das System ja auch sehr kritisch sehen. Und das hat ja Margarita Simonyan selber auch offen gesagt. Das kann man ja eigentlich nachlesen. Sie hat in einem Interview mit einer russischen Zeitung offen gesagt, es geht im Ausland darum, erstmal gesagt, RT ist eine Waffe im Informationskrieg, das steht da wortwörtlich. Und dann die Strategie ist es, im Ausland eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen, die Unzufriedenen anzusprechen, also in den Krisen, die Kräfte des linken und rechten Randes, und die als wortwörtlich Waffe im Informationskrieg zu nutzen. Ressource im Informationskrieg. So. Und das wird ja ganz hervorragend implementiert, wenn wir das auch wieder über die 9 Jahre sehen. Erst war es Pegida, dann die Querdenkenbewegung, dann im heißen Herbst, der dann doch nicht so gekommen ist, da die linken und rechten Kräfte und die ganzen Proteste. Und immer geht es darum, die Wut der Leute gegen die Regierung zu lenken, ne, also und die ganzen Sanktionen natürlich und von Russlands Rolle abzulenken und natürlich auch zu spalten und zu provozieren, wie mit dem berühmten Fall Lisa oder den Fall da mit den ukrainischen Flüchtlingen. Also es wird ständig provoziert und wo man Ärger schaffen kann, wird da auch keine Chance ungenutzt gelassen. Und da muss man sich aber klar machen, dass das nach System passiert. Das ist nicht zufällig.
Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt Kooptierung von Eliten zurückkommen. Der Name Schröder fiel schon. Wir wissen alle, dass es auch um viel Geld ging, um Pipelines und wirtschaftlichen Einfluss. Wie genau hat so etwas funktioniert und was können wir daraus lernen für die Zukunft? Kooptierung von Eliten.
Ja, was können wir daraus lernen? Ich denke, zum einen sollten wir der Wahrheit ins Auge sehen, dass die Russlandpolitik mindestens der vergangenen 20 Jahre gescheitert ist. Dieses Konzept Wandel durch Annäherung, was ja dann in der Praxis bedeutete Wandel durch Handel oder dann die Modernisierungspartnerschaft, ist gescheitert. Wir hatten zwar hervorragende, in Anführungsstrichen, wirtschaftliche Kooperation, aber Demokratisierung ist ja nun ausgeblieben, mehr als deutlich. Insofern brauchen wir jetzt eine andere Russlandpolitik. Und warum war das so erfolgreich? Ja, erstmal natürlich Wirtschaftsinteressen, also abgesehen von diesen großen Projekten. Also ich war ja auch lange als Wirtschaftsjournalistin in Russland. Ist ja die deutsche Wirtschaft da auch sehr engagiert mit vormals etwa 6.000 Unternehmen. Also da sind natürlich starke Wirtschaftsinteressen da. Und auch die Tendenz von Seiten der Wirtschaft, ja, ich will nicht sagen, die Verhältnisse schön zu reden, aber zumindest die kritischen Aspekte doch eher sehr diplomatisch zu formulieren, sagen wir es mal so. Und das war eben eine aus meiner Sicht unheilvolle Verbindung aus Wirtschaftsinteresse und Illusion, ja. Also man hat ja auch immer, wir alle kennen Schröders Diktum von Putin als dem lupenreinen Demokraten. Also diese Tendenz, das doch alles schöner darzustellen, als es tatsächlich ist. Und im Jahr 2001, weiß ich noch, war ja ganz Deutschland begeistert, als Putin seine Rede im Bundestag auf Deutsch gehalten hat. Aber schon damals, er ist ja mit Krieg an die Macht gekommen. Er ist mit Krieg in Tschetschenien an die Macht gekommen. Und schon damals hat er in Grozny kein Menschenleben gescheut, um seine Machtinteressen durchzusetzen. Und ich denke, ja, dass unsere Regierung lange Zeit da viel zu unkritisch waren und vor allem auch kein realistisches Bild vermittelt haben.
Waren Sie das, die vergangenen Regierungen, vielleicht auch die jetzige, Frau Hoffmann?
Also die jetzige ganz bestimmt nicht. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass der Bundeskanzler 3 Tage nach Beginn des Krieges eine Rede gehalten hat, in der er sozusagen eine große Wende vollzogen und angekündigt hat. Und das markiert, also diese Zeitenwende-Rede markiert ja die Erkenntnis, dass wir jetzt in einer anderen Zeit sind, in der es auch eine andere Politik braucht. Und wir haben ja seitdem wirklich alles dafür getan, sehr schnell unabhängig zu werden von russischen Energielieferungen. Und das sind wir heute. Also insofern nein, ganz bestimmt nicht. Mir wäre es wichtig, einen Punkt zu machen, den ich weiß, dass Sie das nicht so gemeint und auch nicht so gesagt haben, aber ich finde es total wichtig, dass die mehr als 3 Millionen Menschen, die russischsprachig sind hier in Deutschland, nicht unter den Hauch eines Generalverdachts gestellt werden und dass das auf keinen Fall irgendwie so wirken darf, als könnte das hier die 5. Kolonne Moskaus in Deutschland sein. Das so ist es halt.
So habe ich das auch nicht gemeint.
Nee, klar.
Ich meinte, aber dass das politisch interessant ist, aus russischer Sicht, einfach weil 2 Millionen von denen Wahlrecht in Deutschland haben und 1 Million auch noch Wahlrecht in Russland. Also insofern ist diese Gruppe politisch sehr interessant, das wollte ich damit sagen. Und dass sie aber im russischen Verständnis auch zu diesem Ruskimir, also der russischen Welt, gehören. Das muss man eben auch so sehen. Und dass unter diesen Organisationen der Saltitschis-Finiki, also dieser Landsleute, ja hier auch gezielt angesprochen werden in Deutschland.
Ja, aber es sind in erster Linie mal deutsche Staatsbürger, die hier auch integriert sind. Und deshalb wäre ich da einfach sehr, sehr vorsichtig mit diesem Generalverdacht irgendwie.
Nee, den wollte ich auch gar nicht aussprechen.
Nee, das weiß ich.
Ja. Nee, ich stehe auch in Kontakt mit Organisationen der Russischsprachigen in Deutschland. Und mir ist es auch immer sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass große Teile der Russischsprachigen auch in Deutschland sich solidarisch zeigen mit der Ukraine und da in der Flüchtlingshilfe engagiert sind. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass aus Moskauer Sicht diese Gruppe interessant ist für diese imperialen Pläne.
Vielleicht können wir da bald auch ein paar mehr Zahlen zu diesem Diskurs hinzufügen. Wir machen gerade eine Umfrage unter Russischstämmigen in Deutschland zum Ukraine-Krieg und zur Einstellung in Richtung russischer Politik. Da sollten auch bald die Ergebnisse dann vorliegen. Frau Christiane Hoffmann, Sie haben kürzlich gesagt, wir kommen nochmal zurück zur Desinformation. Das zur demokratisch garantierten Meinungsfreiheit ja auch gehört, dass jeder Unsinn erzählen darf, solange dieser eben nicht irgendwo strafrechtlich relevant ist.
Wenn Frau Lamberti behaupten will, dass es Einhörner gibt, dann ist das strafrechtlich nicht relevant.
Nicht relevant, genau. Ein gutes Beispiel. Aber wie viel Unsinn müssen wir denn ertragen im politischen Diskurs?
Das ist ein Unsinn, ist von der Meinungsfreiheit absolut abgedeckt. Und das ist halte ich auch für sehr, 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 sehr wichtig, dass wir das verstehen, wo es problematisch wird und wo wir anfangen, uns Gedanken zu machen, ist, wenn gezielt Erzählungen verbreitet werden, um die Demokratie zu untergraben. Das ist, also solange jemand sagt, 2 + 2 = 5, macht mir das wirklich keinerlei Sorgen. Und ich finde das auch gut, dass er das darf. Ja, aber da, wo die Absicht dahinter ist, ganz gezielt den demokratischen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu untergraben. Und das kommt ja sehr stark eben von ausländischen Akteuren. Und heute haben wir das Thema Russland. Dann ist das ein Thema, was uns auch als Regierung beschäftigen muss und wo wir uns drüber Gedanken machen. Aber es ist klar, dass jede Art von staatlichem Handeln, oder nicht jeder Art, aber dass man sich, wenn man dann staatlich handelt, immer sehr stark bewusst sein muss, dass es schnell einen Konflikt mit der Meinungsfreiheit geben kann und dass dieses eben ein sehr hohes zu schützendes Gut ist. Andererseits ist die Demokratie das auch. Und es gibt ja auch nicht umsonst das Stichwort der wehrhaften Demokratie. Und das ist, glaube ich, der Konflikt, in dem man als exekutiv Handelnder in dieser Frage Desinformation letztlich steht. Wo ist der Punkt erreicht, wo wir aktiv werden müssen, weil wir sonst letztlich die Grundlagen der Demokratie gefährdet sehen. Aber in erster Linie denke ich daran, dass es zunächst mal darum geht, glaubwürdig und klar von unserer Seite aus zu kommunizieren. Das heißt, erstmal Vertrauen in Regierungskommunikation herzustellen, dafür die Grundlagen zu schaffen. Das ist das Erste und das Wichtigste. Dann ist dieses glaubwürdige Informationen zur Verfügung zu stellen, ist etwas, was wir als Regierung absolut nicht alleine leisten können. Wir sind angewiesen auf einen Qualitätsjournalismus, der das leistet. Kritisch und aber auch offen für das, was Politik ist. Und wir sind auch, wir sind auf NGOs angewiesen, wir sind auf Fact-Checker angewiesen, auf eine ganze Breite von Organisationen bis hin zu den Schulen, die Aufklärung betreiben und Mediennutzung lehren und ein gesundes Misstrauen auch in Informationen erstmal, wenn sie einem vorgesetzt werden. Also das ist eine sehr große Bandbreite und der Staat ist da nur ein Teil davon, dem was da geleistet werden kann. Das ist ein großes gesellschaftliches Thema was uns mit den sozialen Medien und in Zukunft mit KI auf eine völlig andere Weise nochmal betrifft, als das bisher der Fall war und eben an die Grundfesten unserer Demokratie geht und das eben, das kann nicht der Staat alleine regeln.
Sehen wir gerade eben diesen Balanceakt zwischen einmal Schutz der Demokratie auf der einen Seite und Meinungsfreiheit, Garantie derselbigen auf der anderen Seite beschrieben. Jetzt ist das, was wir da im Netz sehen, manchmal an der Grenze oder vielleicht verwischen da auch die Grenzen zwischen Unsinn und eben tatsächlich echter Demokratiegefährdung. Wo ziehen Sie denn da die Linie? Was ist für Sie Unsinn und wo beginnt dann tatsächlich strafrechtlich Relevantes?
Also die Grenze des strafrechtlich Relevanten ist ja sehr eng gezogen. Mhm. Also das ist ja ganz klar, dass das ist ja einmal das Thema Hass im Netz, das was aber ja noch mal was anderes ist als Desinformation. Ja, das und wo das auch noch wir sehen, wie schwer das ist, aber es ist relativ leicht festzustellen, wo das und wie das passiert. Ja, und dann haben wir natürlich Tatbestände wie Volksverhetzung oder so, aber im Grunde sozusagen das regulatorisch in der Weise da eingreifen zu wollen, wer irgendwas wie sagen darf, das will niemand und das ist auch nicht das Thema. Ich glaube ohnehin, dass wir vielleicht bisher hier etwas zu stark über die Narrative gesprochen haben und über das Inhaltliche und ein bisschen zu wenig über die Verbreitungsmechanismen. Das war ja auch Thema, aber es gibt auch schlaue Leute, die sagen, es geht gar nicht um so sehr um Desinformation, sondern um Informationsmanipulation. Ja, und oftmals ist es schon eine schlaue Methode, damit umzugehen, wenn man offenlegt, wer was verbreitet. Also in dem Moment, in dem man klar macht, diese Information im Netz ist nur deshalb so stark geklickt, weil sie von russischen Bots oder von Fake-Adressen, die vermutlich aus Russland kommen, groß gemacht wird. Und sonst interessiert das eigentlich die Bürgerinnen und Bürger hier gar nicht so sehr. Kann das auch schon eine Methode sein, damit umzugehen? Also ich sehe einfach, wir brauchen einen großen Instrumentenkasten, sehr differenziert zu reagieren. Und das, was Sie fragen, nämlich wo ist die Grenze zwischen das darf gesagt werden, das darf nicht gesagt werden, auf dieses Feld werden wir uns nicht begeben.
Hm. Ja. Ich spiele den Ball mal direkt rüber zu Frau Lamberti. Wenn wir über die Mechanismen, die gerade angesprochen wurden, sprechen, was wir sehen im Netz, ist denn tatsächlich ein authentischer Absender, beziehungsweise wo müssen wir überhaupt ernst nehmen, was gesagt und geschrieben wird und wo steckt tatsächlich dann doch nur eine Maschine oder ein Troll dahinter?
Cool. Nochmal vielleicht ganz kurz darauf Bezug nehmen. Ich glaube, wir müssen uns auch von der Idee verabschieden, dass nur das gefährlich ist, was strafrechtlich relevant ist. Mhm. Also man kann antisemitische Sachen sagen, und ne, wird dafür nicht belangt und die sind trotzdem antisemitisch und sind trotzdem gefährlich und machen was mit uns. Und für einen Staat ist es total wichtig, das eng zu fassen, ne? Weil man möchte ja nicht, dass der Staat, wenn ich jetzt hier sitze und sage, es gibt Einhörner, dann kommt und sagt, na, mit der Frau Lamberti. Genau, so. Aber als zum Beispiel Zivilgesellschaft oder auch in der Schule oder so weiter, da kann man den Rahmen ja ganz anders fassen und dann kann man ja auch andere Dinge auf- oder thematisieren und problematisieren, ohne dass das irgendwie jetzt, weiß ich nicht, dass man dafür ins Gefängnis muss, aber dass man die Probleme aufzeigt. Und das nochmal auseinander zu dividieren, finde ich total wichtig für die Debatte, weil ich muss nicht Dinge alle oder muss nicht alles verbieten, aber es kann trotzdem gefährlich sein. So, jetzt habe ich die Frage vergessen.
Es ging um die dahinter steckenden Mechanismen beziehungsweise auch Akteure. Was ist echt, was ist nicht echt?
Oh ja. Diese Bot-Debatte, es ist großartig. Ich glaube, es gibt so die eine Fraktion, die sieht überall Bots und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die dazu forschen, die sagen, ich habe noch nie einen Social Bot gesehen. Und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit sein. Dementsprechend gibt es zwar Ansätze, das zu klassifizieren und zu quantifizieren, die sind aber heiß diskutiert. Und ich glaube, das ist im Moment die Situation. Ich würde sagen, wir befinden uns gerade in so einer Phase der technischen Revolution mit AI und all den Dingen, die da gerade passieren. Das ist schon das ist jetzt nicht so richtig fachlich versiert, aber krass, was da passiert. Und ich habe das Gefühl, die Debatten der Bewertung, die hinken oft noch ganz, ganz stark hinterher und man weiß oft gar nicht so richtig, wie geht man denn damit jetzt um. Und das ist noch so eine Phase der gesellschaftlichen Verhandlung. Und diese Vermessung, wie schlimm ist das Problem eigentlich, ist dadurch gar nicht so trivial. Man kann jetzt sagen, zum Beispiel bei Twitter, dass es eine Zunahme gibt, auch seit der Übernahme von Musk, seitdem das jetzt alles ja nicht mehr so richtig gut funktioniert und man sich sein blaues Häkchen kaufen kann und mittlerweile man ja auch gar nicht mehr weiß, wer wurde wie, wann, warum verifiziert und seit heute wird sich das vielleicht ändern, man weiß es ja nicht. Also dementsprechend, ich glaube, wir müssen lernen, mit so einer Unsicherheit auch umzugehen und vielleicht andere Qualitätskriterien heranführen.
Welche wären das?
Was ist denn die Qualität des Arguments? Wie ist denn das validiert? Worauf basiert das denn? Kann man das denn überhaupt so sagen oder nicht? Und das braucht halt vielleicht ein bisschen mehr Zeit als ein Aufregerpost bei Twitter, aber ich glaube, das kann schon helfen und auch zu verstehen, dass auch wenn wir jetzt ganz viele neue technische Möglichkeiten haben und alle Leute irgendwie Bilder herstellen können und damit sogar anscheinend Fotografiepreise gewinnen, es reicht auch schon, die zu sagen, die Wahl sei gestohlen, um damit Leute zu motivieren, das Kapitol zu stürmen. Also das fängt schon deutlich niedriger an als auf krassen Deepfake-Ebenen, sondern es geht darum, Menschen zu Dingen zu motivieren. Das schafft man über Wiederholungen von Dingen, die sie wütend machen. Und ich kann dafür technische Hilfsmittel nutzen. Ich kann das aber auch einfach behaupten. Wenn sie mir glauben, dann werden sie mir vielleicht irgendwann folgen. Und ich glaube, diese psychologischen, ich bin auch Psychologin, insofern bin ich parteiisch, aber diese psychologischen Mechanismen zu verstehen, das finde ich auch grundlegend neben dieser technologischen Komponente, dass wir verstehen, wie wird denn eigentlich Wut erzeugt? Und dann haben wir das und das und das und das Instrument, das wird genutzt von unterschiedlichsten Akteuren, aber manchmal reicht auch einfach zu sagen, nö, ich erkenne das Wahlergebnis nicht an, ne? Und
wir können also zusammenfassend so dann sparen, dass Desinformation, wenn sie gerade jetzt aus Russland kommt, auf jeden Fall vielstimmig ist, plattformübergreifend ist, von Regierungskreisen bis runter zum Influencer. Das ist ein enormer Aufwand, der da betrieben wird. Spannend ist ja, dass manche Botschaften sich auch widersprechen. Was jetzt für mich die Frage nahelegt, geht es eigentlich überhaupt um Deutungshoheit oder geht es vielmehr um eine Kakophonie, an deren Ende niemand mehr weiß, was ist eigentlich überhaupt noch Wirklichkeit?
Ja, das ist ganz richtig. Zum einen, deshalb spricht man ja auch von Desinformation. Es geht eben nicht darum zu informieren, sondern Verwirrung zu stiften. Also das klassische Beispiel war ja dieser Fall mit dem Abschuss des malaysischen Flugzeuges. Da wurden ja dann 20 verschiedene Varianten in die Welt gesetzt, aber nur nicht die wahrscheinliche, dass das nun die russische Bugrakete war. Das ist eben die Strategie, die Leute zu verwirren, dann blicken sie irgendwann gar nicht mehr durch und schalten ab. Dann ist aber auch so, dass Botschaften natürlich gezielt immer aufs Zielpublikum abgestimmt werden. Das konnte man zum Beispiel sehr gut während der Corona-Krise beobachten. Also hier in Deutschland ging es darum, dann Sputnik V, diesen russischen Impfstoff, zu verbreiten. Und also nicht nur in Deutschland. Ich habe da eine Studie fürs Europäische Parlament geschrieben und habe Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Serbien, Slowakei und Kasachstan untersucht. Also in all diesen Staaten ging es darum, Sputnik V als den ersten von Russland registrierten Impfstoff weltweit zu vermarkten. Die ganze Kampagne beruhte schon auf Fake News, weil Russland überhaupt nicht der erste Staat war, der den Impfstoff gegen Covid registriert hat, sondern China. Und das Interessante war auch, dass die russische Regierung davon wusste. Mischustin hat sie, also ich weiß das aus Novaya Gazeta, also russischen Quellen, die das recherchiert haben, die wussten da durchaus Bescheid, haben aber beschlossen, na, China ist ja nicht so wichtig. Und ich wundere mich, dass die Chinesen nicht protestiert haben. Also wurde pompös erklärt, Russland, wie wir damals mit Sputnik die Ersten im All waren, sind wir heute die Ersten an der Covid-Front. So, das war die eine Seite. Auf der anderen Seite wurden massiv die westlichen Impfstoffe schlecht dargestellt und da auch massiv mit Falschdarstellung gearbeitet und auch eben sehr geschickt. Es ist ja eben nicht das Plumpe hier mit dem Einhorn, also wird nicht sofort gesagt, es ist alles schlecht, sondern erstmal wirkt es ja glaubwürdig. So, man liest die halbe Seite und denkt, aha, alles okay. Und dann kommt irgendwann der Schwenk, wo eben Quellen bewusst falsch interpretiert werden. Und da kommt man nur hinter, wenn man das eben untersucht. Ja, also das ist jetzt mal so ein Beispiel mit der Impfkampagne. So, im Westen ging es darum, die westlichen Impfstoffe schlecht zu machen. So, was war in Russland? Und davor zu warnen. Und das war ja die große inhaltliche Ebene, Schnittmenge mit der Querdenkenbewegung. Bloß nicht impfen lassen, alles ist gefährlich. Dann natürlich die Maßnahmen. Es gab eine Sendung bei RT Deutsch, die Epidemie, die gar nicht existiert. Politiker wollen nur die Macht an sich reißen, so in dem Stil. Und in Russland hat RT, also es gibt ja auch RT Naruskym, also auf Russisch, wurde genau das Gegenteil berichtet. Da erkundigt sich Präsident Putin nach dem Fortschritt der Impfkampagne und unterrichtet die Gouverneure, dass auch in Regionen alles gut läuft und der Aufruf, sich doch mal impfen zu lassen. Ja, also genau das Gegenteil. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel, wie die Informationspolitik, so muss man es eben sagen, genau auf Zielpublikum abgestimmt wird. Und auch das ist bewusste Politik. Also ich habe ja über Russlands Außenpolitik promoviert und es steht auch in den außenpolitischen Konzeptionen als Ziel explizit drin, die öffentliche Meinung im Ausland im Sinne der russischen Interessen zu beeinflussen. Das steht da wortwörtlich drin und das wird eben umgesetzt.
Frau Lamberti, ist das die neue Qualität von Desinformation, dass sie jetzt tailor-made daherkommt, also maßgeschneiderte Formen annimmt, um genau das Zielpublikum zu erreichen, was es erreichen soll?
Ich fand den Punkt nochmal ganz spannend, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass es während Covid eine größere Debatte über Desinformation gab. Also ne, das war immer so, als wäre das jetzt so aufgepoppt und dann hatte man diese blöde Totimpfstoffdebatte auf einmal in der Hoffnung, jetzt, ne, wenn wir nur dann werden die sich impfen lassen. Es wurde viel Geld ausgegeben und, oh Wunder, hat's funktioniert? Nee. Ne, aber genau, deswegen fand ich das Beispiel gerade auch nochmal so gut zu zeigen, das war vorher halt auch schon da. So, ne? Und ich glaube, wir haben so eine Mischung aus allem Möglichen. Ne? Es gibt so zugeschnittene Kampagnen, da versucht man irgendwie eine gewisse Gruppe zu erreichen. Dann probiert man mal so ein bisschen aus, guckt, was verfängt sich, was nicht. Dann bei manchen Themen ist es dann eher Chaos, um Verwirrung zu stiften. Also es gibt nicht diese eine Sache, die jetzt immer gemacht wird, sondern es gibt so ganz viele Stränge und nicht alle werden ja auch bezahlt. Ne? Manche wollen sich vielleicht präsentieren, haben die Hoffnung, dass sie dadurch irgendwie berufliche Vorteile haben. Andere sind Überzeugungstäter. Das ist wirklich so ein Gemisch aus ganz, ganz vielen. Aber wie gesagt, diese Verbindung auch von Russland und wie das in Deutschland rezipiert wird und wer das rezipiert und auch verbreitet und wer versucht damit ja auch was zu erreichen, sowohl, also ne, wenn wir jetzt an diese ganze verschwörungsideologische Milieu denken, die sind ein perfekter Verstärker. So, die sind schon immer auch pro-russisch eingestellt. Wie gesagt, 2014 hat ja auch die verschwörungsideologische Vernetzung in Deutschland überhaupt begonnen. So, das hat die Wurzeln da. Die sind gegen das Impfen, so, die haben sich eigentlich fast alle pro-russisch oder anti-ukrainisch positioniert, bis auf einer, und dem wurde dann unterstellt, dass er jetzt ja wahrscheinlich irgendwie unterwandert worden sei oder so. Also, genau, ne, das heißt, wir haben diese Vielfalt ist kein schönes Wort dafür, aber sehr unterschiedlichste Ansätze. Und das muss man im Blick behalten. Von Leuten, die es probieren, von Leuten, die es glauben, von Leuten, die damit irgendwie Geld machen wollten, Leute, die direkt aus Russland bezahlt werden, die irgendwie eine Strategie haben und ganz viel eben auch Trial and Error.
Was wir ja jetzt auch haben, jenseits der russischen Propaganda, ist die Kommerzialisierung von Desinformation. Dass das ein Geschäftsmodell ist, mit dem Leute viel Geld machen, indem sie das als Dienstleistung anbieten. Da hatten wir ja einige Enthüllungen auch von Journalisten in den letzten Wochen. Wir hatten ganz früh Cambridge Analytica, aber eben diese israelischen Firmen, die das tatsächlich anbieten als eine Dienstleistung. Das ist natürlich eine völlig neue Qualität auch.
Ja. Und gleichzeitig, aber auch nicht, also in der Form ja, aber gleichzeitig diese Verbreitung von Desinformation von Unternehmen selber ist ja auch nicht neu. Also denken wir mal an die Tabakindustrie, ne? Die haben ein komplettes Playbook, wie man auch einfach, ja, Desinformation, das hat man damals nicht so genannt, aber Desinformation verbreitet, wie man Wissenschaft angreift, ne? Das wird ja nicht nur von Staaten gemacht, und gerade wenn wir über die Bekämpfung der Klimakrise, anderes Thema als heute, aber ich sag's trotzdem, reden, dann wird auch das nochmal eine größere Rolle spielen. Also deswegen ist dieses sich davor wappnen, was Meinung beeinflusst werden soll, einfach auch so enorm wichtig, weil das nicht bei einem Themenbereich aufhört, sondern weil sich das durchzieht und russische Einflussnahme nicht auch nur in Europa stattfindet, sondern wenn man in andere Länder guckt, wenn wir in afrikanische Länder gucken, da ja auch teilweise nochmal deutlich, ja, mehr Fahrt hat und nochmal stärker ist, als es hier der Fall ist. Und ich glaube, da muss man auch, also man darf sich nicht nur um die Demokratie hier Sorgen machen, sondern man muss das tatsächlich weiterdenken.
Da kommt was auf uns zu, kann man vielleicht als Abschlusswort sagen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank an unsere Panelistinnen, Susanne Spahn, Pia Lamberti und natürlich auch an Frau Hoffmann. Ja, ich glaube, wir bleiben im Gespräch. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Danke für die Einladung. Danke.